Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Ute Reckers am Mikrofon. Schönen guten Tag. Heute schauen wir auf die Wiederholungswahlen in Berlin, die in knapp 3 Wochen anstehen. Zum einen berichten wir von einem FDP-Kandidaten, der gar nicht wusste, dass er auf einmal in den Wahlkampf muss. Er ist Nachrücker. Außerdem befassen wir uns mit der Diskussion über das Wahlalter. Einige Wahlen, darunter auch die Berliner Wahl zu den Bezirksverordnetenversammlungen, sind ab 16 freigegeben. Aber warum eigentlich nicht noch mehr Wahlen? Heute ist eine Studie dazu rausgekommen. Und der Verleih eines Tigerbabys an einen bekannten Clan für eine Hochzeitsfeier hat in Berlin und Brandenburg zu hitzigen Diskussionen über Wildtiere in Zirkussen geführt. Nur noch knapp 3 Wochen, dann werden die Berliner Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen wiederholt. Bei der ersten Wahl im September 2021, die zeitgleich zu den Bundestagswahlen stattfand, war zu viel schiefgelaufen. Weil es sich um eine Wiederholungswahl handelt, sind die Wahlzettel genau dieselben wie beim letzten Mal. Doch was passiert, wenn ein Kandidat oder eine Kandidatin gar nicht mehr in Berlin lebt? Oder gar nicht mehr kandidieren will, weil er oder sie längst einen anderen Job gefunden und sich von der Politik verabschiedet hat. Claudia van Laak über Skurrilitäten im Berliner Wahlkampf.
Erst noch mal eine Frage, vielleicht wähle ich dann doch die FDP, wenn Sie mir jetzt sagen, dass wir mal digital abstimmen können.
Infostand der FDP vor einem Berliner Feinkostgeschäft.
Die Rechtskundigen sagen uns immer, dass die Nachprüfbarkeit der Wahl bei elektronischer Abstimmung erschwert wird.
Helmut Metzner steht Rede und Antwort. Schon von Weitem ist er klar als Liberaler erkennbar. Gelbe Lederhandschuhe, gelber Schal, in der Hand eine gelbe Kappe. Wer näher kommt, sieht 2 runde Anstecker an seinem dunkelblauen Wollmantel. Einer zeigt die Farben der Ukraine, auf dem anderen steht Optimist. Erst einen Tag zuvor hat Metzner erfahren, dass er Direktkandidat der FDP in Berlin-Wilmersdorf ist.
Ein Bekannter hat mir seinen Instagram-Post geschickt. Metzner ist wieder wählbar oder so ähnlich. Ich war dann etwas verblüfft.
Denn der Liberale wusste nichts davon. Der Grund, dass Helmut Metzner plötzlich Direktkandidat für das Abgeordnetenhaus ist?
Weil der dort zur Wahl antretende Kandidat nicht mehr in Berlin gemeldet ist. Und dann tritt in Kraft, was mir nicht bekannt gemacht wurde und ich auch selber nicht wusste, dass der erste Kandidat auf der Bezirksliste zur Abgeordnetenhauswahl nachrückt als Direktkandidat.
Helmut Metzner, im Hauptberuf Geschäftsführer der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, nimmt es sportlich. Die Chancen, dass er ins Abgeordnetenhaus kommt, gehen zwar gegen null, trotzdem startet er jetzt in den Wahlkampf, abends und am Wochenende. Plakate mit seinem Konterfei wird es zwar nicht geben, aber ein paar Parteifreunde haben ihm schon Unterstützung zugesagt. Schließlich sei sein Wahlkreis der des früheren FDP-Politikers Günther Rexroth, erzählt Metzner.
Egal ist mir das natürlich gar nicht, man ist auch unglaublich eitel. Ne? Also man möchte jetzt nicht, dass das Erststimmergebnis beim nächsten Mal schlechter ist als beim letzten Mal. Da gibt es ja was zu verteidigen.
In Neukölln steht jemand auf dem Stimmzettel, der längst aus Berlin weggezogen ist. Diese Stimmzettel werden jetzt neu gedruckt. Pech nur, dass bereits 1600 Wählerinnen und Wähler ihre Stimmen abgegeben haben. Da Berlin gerade unter genauer Beobachtung steht, sind auch andere Pannen bekannt geworden. Da wurden Namen falsch geschrieben. Auf einem Infoblatt in Englisch für die Bezirkswahlen steht ein falsches Wahldatum. Landeswahlleiter Stefan Bröchler nimmt's gelassen.
Deshalb spreche ich ja häufig auch von reibungsarmen Wahlen im Unterschied zu reibungslosen Wahlen. Es wird natürlich zu kleineren Pannen kommen. Das ist bei jeder Wahl. Ich habe auch mit vielen Kollegen aus Landeswahlleitern aus anderen Bundesländern gesprochen. Die haben auch gesagt, ja, natürlich passiert immer was, geht immer was schief.
Bislang seien es Kleinigkeiten, die nicht weiter ins Gewicht fielen, so Berlins Landeswahlleiter. Schwierig wird es für die Kandidatinnen und Kandidaten, die längst eine andere Lebensplanung haben, die sich seit der letzten Wahl von der Politik verabschiedet haben und gar nicht mehr ins Abgeordnetenhaus wollen. Auch sie stehen auf den Stimmzetteln und sind wählbar. Die Bildungspolitikerin Maja Lasic scheiterte beim letzten Mal knapp. Die Sozialdemokratin ist inzwischen für die Schulen im Bezirk Mitte zuständig.
Ich bin als Bezirksstadträtin angetreten, um die nächsten 4 Jahre das Beste für die Schulen in Mitte rauszuholen. Ich werde für den Fall, dass ich den Wahlkreis gewinne oder über die Liste einziehe, werde ich das Mandat zurückgeben nach der Wahl. Da werde ich auch in jedem Einzelgespräch am Infostand auch eindeutig sein. Ich kann aber trotzdem für meine Partei werben und das werde ich tun.
Bis zum Wahlsonntag am 12. Februar werden wohl noch andere Skurrilitäten bekannt werden. Mit der Wiederholungswahl betritt Berlin eben Neuland, sagt dazu der Landeswahlleiter.
Die Berliner Wahlen werden wiederholt und halten immer noch Überraschungen bereit, Claudia von Lack berichtete. Und wir bleiben noch beim Thema Wahlen. Wie gesagt, am 12. Februar finden die Wiederholungswahlen in Berlin statt. Gewählt wird das Berliner Abgeordnetenhaus, also das Landesparlament und die Bezirksverordnetenversammlungen. Das sind die Wahlen auf kommunaler Ebene. Dabei gilt, wahlberechtigt für die Abgeordnetenhauswahl sind alle Berliner und Berlinerinnen ab 18. Wahlberechtigt für die Bezirksverordnetenversammlungen sind alle wahlberechtigt ab dem 16. Lebensjahr. Eine neue Studie hat nun ergeben, dass genau das, also dieses unterschiedliche Wahlalter bei den Wahlen, gerade die jungen Wählerinnen und Wähler sehr verwirrt. Tom Funke weiß mehr.
Man sollte ab 16 wählen können, weil wir ja sehr viele ältere Wähler haben im Gesamt in Deutschland und deshalb auch die Meinungen der jüngeren Leute damit, wenn Leute ab 16 wählen könnten, mehr vertreten werden.
Ich was dagegen sagen?
Ja, weil es könnte ja auch sein, dass solche Kandidaten dann so Quatsch mal Wahlen machen und also dass sie halt noch keine rationalen Entscheidungen treffen können. Deswegen darf man ja auch erst ab 18 ein Auto fahren.
Ich würde sagen, vielleicht wählen ab 17, weil da ist man schon so ein bisschen, bei 16 ist, würde ich noch sagen, ist man noch Teenager und dann so 17 ist auf jeden Fall Erwachsener. Also zu wählen braucht man ja auch ein bisschen Verantwortung.
Was hier Schülerinnen und Schüler eines Berliner Gymnasiums kontrovers diskutieren, in 11 Bundesländern ist es derzeit schon möglich, wählen mit 16. Meistens auf kommunaler Ebene, wie auch in Berlin. Doch in Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein und Bremen dürfen Jugendliche auch die Landesparlamente mitbestimmen. Thorsten Faas, Politikwissenschaftler an der FU Berlin, ist Mitverfasser einer neuen Studie der Otto-Brenner-Stiftung zum Thema. Ein Ergebnis sei:
Man kann nicht sagen, dass 16-, 17-Jährige zu wenig Voraussetzungen für das Wählen mitbringen, was politisches Interesse, was politisches Wissen betrifft. Da ist schon eine Menge da, eigentlich genauso viel wie bei 18-, 19-Jährigen, wenn wir uns 16-, 17-Jährige anschauen.
Doch wie auch immer die jungen Menschen politisch gebildet sind, in Berlin standen sie im September 2021 vor einer großen Herausforderung. Gleich 4 Abstimmungen hat es an diesem Wahlsonntag gegeben. Neben der Bundestagswahl die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus, zur Bezirksverordnetenversammlung und auch ein Volksentscheid stand noch an.
Gerade auch für junge Menschen war das kein einfacher Wahltag, weil die sich tatsächlich ganz konkret fragen mussten, was gilt denn jetzt eigentlich für mich? Wo bin ich denn eigentlich wahlberechtigt, wenn ich 16, 17 oder 18 bin? Und was unsere Studienergebnisse an der Stelle zeigen, ist tatsächlich, dass es da Verunsicherungen und teilweise auch Unkenntnis gibt über entweder vorhandene oder auch nicht vorhandene Wahlberechtigung.
Diese Unsicherheiten seien umso ausgeprägter, je schwieriger das soziale Umfeld der Befragten sei und je weniger im Elternhaus eine natürliche tägliche Befassung mit Politik vorgelebt werde. Aber macht Faas auch Hoffnung, es gebe Möglichkeiten, diese ungleichen Voraussetzungen zu minimieren.
Der große Unterschied zwischen wirklich jungen Menschen, 16, 17, vielleicht auch noch jüngeren Menschen, 15-Jährigen, ist ja, dass ich die tatsächlich über schulische Kontexte auch gut erreichen kann, dass ich die da vielleicht sogar gezielter ansprechen, mobilisieren, motivieren kann. Da kann man sicherlich noch viel mehr draus machen, als das bisher der Fall ist.
Im Unterricht öfter das Thema Wählen aufgreifen, Dies müsse viel gezielter als bisher in Angriff genommen werden, sagt auch Denny Freimark, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Seine Partei habe ernsthafte Bedenken, was die politische Bildung in den Berliner Schulen betrifft.
Wir hatten unter anderem im Berliner Parlament vorgeschlagen, dass alle Schülerinnen und Schüler mal Abgeordnetenhaus, Bundestag, Bundesrat besuchen sollen. Das hat die Koalition leider abgelehnt.
Solange dies bleibe, so Denny Freimark, tue sich die CDU schwer damit, das Wahlalter auch für das Abgeordnetenhaus zu senken. Es gebe aber auch weitere Defizite bei der Partizipation junger Menschen.
Wir haben keine Kinder- und Jugendparlamente, es gibt keine Planspiele, Kinder und Jugendliche haben de facto wenig Möglichkeiten der Mitbestimmung, gibt zum Beispiel keinen Jugendhaushalt. Also es gibt viele Ideen, die auf dem Tisch liegen, die sind alle nicht umgesetzt worden und deswegen bleiben wir bei dem Wahlalter mit 18.
Derzeit herrscht in der Stadt wieder Wahlkampf und Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch kontert deshalb scharf.
Also erstens kann ich nur sagen, wenn ich mit Jugendlichen diskutiere oder auch beispielsweise auf Friday for Future Demos, dann habe ich den Eindruck, die sind sehr, sehr gut informiert und die wissen genau, wie es hier auch um unsere Erde steht und was die Hintergründe dafür sind. Und ich bin sehr dafür, dass wir politische Bildung an den Schulen auch weiter noch stärken und ausbauen. Aber einen Wissensführerschein verlangen wir den Erwachsenen, die zur Wahl gehen, schließlich auch nicht ab.
Wie die Wahl ausgeht, hat womöglich Auswirkungen auf das Vorhaben der rot-grün-roten Koalition, das Wahlalter für das Abgeordnetenhaus auf 16 Jahre zu senken. Doch die CDU lehnt das ab. Jarasch hofft, dass auch die neue Regierung an dieser Idee festhält. Denn auch den Flickenteppich mit unterschiedlichen Altersgrenzen bei Wahlen aufzulösen, hält auch der Politologe Thorsten Faas für sinnvoll.
Diese unterschiedlichen Grenzen, die sind als solche erstmal problematisch. Und wenn dann noch dazu kommt, dass man aus eigenem Empfinden raus eigentlich nur bei den weniger wichtigen Wahlen mitmachen darf, dann sendet es schon Signale an die jungen Menschen, die man so vielleicht nicht unbedingt senden möchte. Man darf nicht vergessen, das sind die Wählerinnen und Wähler der nächsten 70, 80 Jahre vielleicht.
Heute wurde die Otto-Brenner-Studie zum Wahlalter vorgelegt. Wissenschaftler der FU Berlin und der TU Chemnitz befragten dazu mehr als 5000 junge BerlinerInnen zwischen 15 und 20 Jahren im Rahmen der vielen Berliner Wahlen im September 2021. Ein Tiger für eine Hochzeit. Als bekannt wurde, dass ein Brandenburger Zirkus einer großen Berliner Hochzeitsgesellschaft ein Tigerbaby vermietet hat, hat das für einen ziemlichen Aufschrei gesorgt. Tierschützer kritisieren, dass hier exotische Tiere für Unterhaltungszwecke missbraucht würden. Außerdem fordern sie ein komplettes Wildtierverbot für Zirkusse generell. Sowas gibt es bereits in 16 EU-Mitgliedstaaten, in Deutschland allerdings noch nicht. Unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter hat versucht, die Pros und Kontras der Argumente nachzuzeichnen und sich zunächst mal an den Brandenburger Zirkus mit dem Tigerbaby gewandt.
Der Zirkus Berolina residiert in Waltersdorf. Das kleine Brandenburger Örtchen liegt im Berliner Speckgürtel und direkt an der Start- und Landebahn des Flughafens BER. Trotz mehrerer Anrufversuche und E-Mails ist keiner der Verantwortlichen zu sprechen. In Waltersdorf vor Ort bietet sich ein ähnliches Bild. Keiner will sich äußern.
Der Kollege ist nicht da.
Okay, wann ist er denn da?
Ja, wir müssen anrufen.
Hab eine Mail geschrieben und da hat sich keiner gemeldet.
Ja, müssen wir doch mal probieren.
Ist schwierig.
Rufen Sie sich an, melden Sie sich nochmal.
Alles von klar. Wem sind Sie denn?
Das spielt erstmal keine Rolle. Melden Sie sich nochmal, der gute Mann ist nicht da.
Doch auch der nächste Versuch, mit der Zirkusleitung zu sprechen, führt zu nichts. Ende des vergangenen Jahres soll der Zirkus ein Tigerbaby an eine Berliner Hochzeitsgesellschaft vermietet haben. Für Brandenburgs Tierschutzbeauftragte Anne Zinke ist solch eine Behandlung von Tieren skandalös.
Es handelt sich um ein Wildtier, was in eine private Familie gegeben wird. dann auch noch offensichtlich gegen Entgelt. Aus Tierschutzsicht ist es natürlich, ja, ein Schock.
Leiden, Schmerzen, ja gar dauernde Schäden könne das Tier davontragen. Denn der Aufenthalt des Tigerbabys in einer Hochzeitsgesellschaft bedeutet für das Tier immensen Stress.
Weil die Tiere aus ihrer gewohnten Haltungsumgebung von ihren, in dem Fall vielleicht auch Elterntieren, entfernt werden. Dann müssen sie transportiert werden. Dann kommen sie in eine Umgebung, die zumindest in dem Fall jetzt scheinbar relativ unkontrolliert. Also viele Menschen, man weiß nicht, wie laut es war, was für Gerüche da sind. Es ist alles neu.
Wer Tiere zur Schau stellen will, braucht dafür eine Genehmigung. Dazu gehört auch das Geschäftsmodell, Tiere an Fremde oder für Fotoshootings zu verleihen. Das dafür zuständige Veterinäramt des Landkreises Dahme-Spreewald schreibt auf Anfrage, dass es dem Zirkus nach Bekanntwerden des Vorfalls verboten habe, den Tiger vorzuführen oder zu verleihen. In Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam dürfen nach einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Zirkusse mit Wildtieren schon seit 2011 keine kommunalen Flächen mehr zur Verfügung gestellt werden. Ein generelles Wildtierverbot in Zirkussen ist aber eine Angelegenheit des Bundes. Aus Sicht von Brandenburgs Tierschutzbeauftragter Anne Zinke muss sich dringend etwas bewegen, auch bei den Unternehmen.
Dass die Zirkusse einfach verstehen, dass die Menschen das gar nicht brauchen, unbedingt lebende Tiere dort zu haben. Und wenn Tiere, dann unbedingt Tiere, die einfach damit umgehen können, mit dem Stress. Und das sind dann eben keine wilden Tiere.
Auf seiner Webseite widerspricht der Zirkus Berolina. Ein Zirkus ohne Tiere ist kein Zirkus, steht dort. Die Kritiker ließen sich von ihren Gefühlen leiten, nicht von Fakten. In einem Zeitungsinterview gab Zirkusdirektor Marcello Spindler sich überrascht von der Kritik. Man habe auch schon einen Braunbären an Berlins früheren regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit verliehen. Zebras seien bei Günter Jauch aufgetreten. Ist es noch zeitgemäß, Wildtiere im Zirkus zu halten? Nachfrage bei Ralf Huppertz, dem Vorstandsvorsitzenden des Verbandes Deutscher Zirkusunternehmen. Der 62-Jährige ist der Betreiber der Winterzirkusse in Schwerin und Rostock. Er sagt, den Tieren gehe es in Zirkussen besser als in Tiergärten oder Zoos.
Und bis jetzt gibt es keine wissenschaftlichen Beweise, dass es den Wildtieren im Zirkus schlecht geht.
Die Tiere würden dort nach modernsten Erfahrungen gehalten. Auf Giraffen und Nashörner würde er in seinen Zirkussen mittlerweile verzichten, aber nicht auf Tiger oder Elefanten.
Ich behaupte im Gegensatz zu den Tierrechtern, dass auch das Tier, was in der Manege zum Beispiel etwas leistet, dass auch das diesen Applaus genießt.
Elefanten, die Männchen machen, Tiger, die Kunststücke vollführen, Seerobben, die Bälle jonglieren. Das sei völlig aus der Zeit gefallen, sagt dagegen James Brückner, Wildtierexperte beim Deutschen Tierschutzbund.
Das heißt, aus unserer Sicht kann eigentlich nur ein Verbot der Abhilfe schaffen und das lässt leider noch auf sich warten.
Fast alle EU-Mitgliedstaaten haben bereits ein Verbot von Wildtieren oder zumindest strikte Einschränkungen bei der Haltung von Wildtieren in Zirkussen umgesetzt. Nur in Italien und Spanien gibt es keine landesweiten Regelungen. Damit steht Deutschland durch seine fehlende Einschränkung nahezu alleine da. Obgleich der Bundesrat bereits 2003 sowie 2011 und 2016 die Bundesregierung aufgefordert hatte, zumindest das Mitführen bestimmter Wildtiere zu verbieten. Ohne Erfolg, erläutert Tierrechtsexperte James Brückner.
Und wir haben seit über 20 Jahren die sogenannten Zirkusleitlinien, die ja so ein bisschen Vorgaben an die Haltung vorgeben. Das reicht absolut nicht aus, um Tierschutz in Zirkussen zu gewährleisten, weil gerade Wildtiere in reisenden Betrieben erheblich leiden aus unserer Sicht. Wir sehen das eigentlich tagtäglich, dass es da Probleme gibt und den Veterinärbehörden sind da eigentlich die Hände gebunden.
Im Koalitionsvertrag der Ampelregierung heißt es, dass man eine Positivliste für Wildtiere erstellen wolle, die nach einer Übergangsfrist noch in Zirkussen gehalten werden können. Bis jetzt ist nichts geschehen.
Dürfen Wildtiere in Zirkussen auftreten? Unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter hat die Debatte zusammengefasst. Mein Name ist Ute Reckers, ich verabschiede mich für heute und bedanke mich fürs Zuhören.